ARD.
Hallo zusammen zu einer Live-Podcast-Folge aus dem Pop-Up-Studio des SWR in der Mainzer Innenstadt. Und Yay. Wir haben auch Publikum. Macht mal ein Laut. Es ist richtig süß. Faktabhörerinnen und Hörer sind hier, Menschen, die in Mainz gerade vorbeigelaufen sind. Es ist richtig, es ist ein emotional moment für mich.
Wirklich, es fühlt sich so toll an. Also wir sitzen ja nicht mal gemeinsam im Studio normalerweise, sondern wir sitzen alle bei uns zu Hause oder in irgendeinem SWR-Studio und sehen uns auf dem Bildschirm, wenn wir Faktab aufzeichnen normalerweise. Es ist schon so geil, euch heute zu sehen, Julia und Sina. Und es ist auch so geil, dass jetzt heute mal Leute da sind, dass wir mal Menschen sehen, die uns zuhören. Das ist voll toll.
Ja, oder also die Gesichter sehen, die noch, ja. Wo wir normalerweise in die Ohren reingehen, so würde ich sagen. Auf jeden Fall, herzlich willkommen zu einer Folge Packt ab. Wir schauen, was uns so an kurioser, sonderbarer Wissenschaft untergekommen ist, unter unsere Tastaturen und Mäuse und in die Ohren an der Kaffeemaschine, wenn man dann mal im Sender ist und nicht nur im Homeoffice sitzt. Und ich habe eins meiner Lieblingsthemen dabei. Es geht um Käse. Und bei dir, Charlotte?
Oh, ausgezeichnet. Mhm. Ja, bei mir geht's um etwas, was nicht so einen guten Ruf hat.
Oh.
Lästern.
Aber es ist ja der Kitt unserer Gesellschaft, oder?
Ja, du hast es schon auf den Punkt gebracht. Okay, wir können jetzt einfach die Folge abblasen. Julia hat es schon gesagt. Nein. Sorry. Das dröseln wir nachher noch mal ein bisschen auf. Aber erzähl mir was über Käse, Julia. Ich hab noch ein Käsebrötchen hier in meiner Tasche, okay. Das ich gleich nach Aufzeichnung dieser Folge verspeisen werde.
Ja, also, weiß ich nicht. Nach dem Bit vielleicht willst du es dann nicht mehr essen. Oh. Bin ich ehrlich? Schauen wir mal. Auch wenn ihr heute Abend ein Girls Dinner, nennt man das ja, wenn man sich so ein Käsebrettchen macht.
Abendbrot.
Überlegt euch das gute deutsche Abendbrot, stimmt. Feschbock kann man auch sagen. Ja. Anywho, okay. Kulinarik Käse, wer schon länger Fakt abhört, weiß, wenn es um Käse geht, bin ich am Start. Ich habe schon drüber gesprochen, mal in Folgen, dass wie Käse in der Reifephase mit Musik beschallt wird, beeinflussen soll, wie er schmeckt. Wir haben auch schon mal über Träume und Käse gesprochen. Und auch heute geht es um Käse. Eine Studie in Anführungszeichen.
Oh, ja. Die habe ich ja am liebsten.
Die habe ich am liebsten, aber wir haben ja auch ein Herz für solche Studien, die vielleicht gar nicht so wissenschaftlich 100% toll sind, aber vielleicht trotzdem lustige Ergebnisse haben. So, einmal Frage hier in die Runde. Wie habt ihr denn letzte Nacht geschlafen? So, Daumen vielleicht hoch, mittel oder schlecht? Ja, da gibt es so ein Mittelding.
Aber hier gehen viele Daumen nach oben.
Was hast du gestern zu Abend gegessen, Fabian? Er hat Käsebrot gegessen, sagt er gerade. Ja, und vielleicht haben wir da schon das Problem direkt identifiziert.
Was?
Es waren nämlich einige Überschriften in der letzten Woche und die besagt, Käse macht Albträume.
Käse macht Albträume.
Käse soll Albträume machen.
Oh, come on.
Ja. Nein. Die nächste Frage. Fabian, bist du vielleicht laktoseintolerant? Ist er nicht.
Nee, sicher nicht.
Immerhin. Nein, weil, also ne, man kann jetzt immer sagen, hier, Käse macht Albträume, zack, 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 schöne Überschrift. Aber eigentlich muss man das Ganze einschränken. Unter den Befragten dieser Studie, die eine Lebensmittelunverträglichkeit hatten und das auch noch zufällig vielleicht Laktoseintoleranz war, hatten dann acht Bauchweh und das kann dann Albträume machen.
Ja, come on. Also wenn ich was nicht vertrage, dass ich dann nicht so gut schlafe.
Wundert jetzt eigentlich nicht so sehr.
Eben. Ja. Aber dass ich dann Albträume tatsächlich bekomme, also dass ich vielleicht nicht so gut schlafen kann, mich ein bisschen länger hin und her wälze, mir länger überlegen muss, wie ich jetzt einpennen kann, eine Wärmflasche brauche oder sonst irgendwas, aber dass ich dann schlecht träume?
Naja, der Grund ist, die REM-Phase ist ja sehr wichtig für uns in unserem Schlaf und auch zum Träumen. Und wenn diese Phase so beeinflusst wird, dass wir uns dann besser daran erinnern können. Also wenn wir daran aufwachen, erinnern wir uns eben auch an die schlechten Träume. Manchmal geht ja einfach so der Schlaf über so einen schlechten Traum hinweg.
Ja, okay.
Aber wenn man dann wegen Bauchweh, sage ich jetzt mal, deswegen eher aufwacht, kann man sich vielleicht auch eher deswegen dran erinnern und hat dann einen unruhigen Schlaf und einen unschönen Traum.
Aber das gilt jetzt eher für Leute, die Käse nicht gut vertragen. Also ich darf mein Käsebrötchen gleich essen.
Ich würde sagen, du darfst dein Käsebrötchen gleich essen. Aber man kann auch insgesamt sagen, ne? Also später am Abend essen kann natürlich auch Probleme machen. Und bei den Befragten, das waren 1082 Studierende der McEwan University in Alberta, Kanada. Es gab einen Teil, der gesagt hat, hier, ne, 31% haben gesagt, unsere bizarrsten und unruhigsten Träume führen wir auf Süßigkeiten zurück. Dann 22% waren die Milchprodukte und 16% Fleisch und 13% scharfes Essen. Also das Betttupferl kann auch vielleicht den Bauch nicht ganz so wunden.
Also ich meine, auch da macht es ja vielleicht wieder die Menge. Ne? Wenn ich, also das Betthupferl wäre jetzt, also Verkleinerungsform wäre für mich jetzt eher so ein Stückchen Schokolade. Aber klar, wenn ich mir jetzt abends noch so
3 Kilo so Tiramisu reinfallen.
Ich habe auch an Tiramisu gedacht. Genau, das wäre jetzt sowas klassischerweise, wo ich denken würde, vielleicht geht es mir da nicht so gut.
Ja, ist korrekt. Aber ich habe natürlich da nicht Stopp gemacht. Ich meine, klar, wir wundern uns jetzt nicht so sehr, aber ich habe mich über diese Überschrift sehr gefreut, dass Käse angeblich Albträume macht, wobei hier Käse ja der falsche Verdächtige ist. Es gab schon mal eine Untersuchung von einer Matratzenfirma, auch hier wieder Obacht, Untersuchung in großen Anführungszeichen zu sehen, was für ein Käse denn welche Art von Träumen machen soll angeblich.
Was? Mhm. Oh, das ist toll.
Das ist von der UK Cheeseboard Studie, schon ein bisschen länger her. Aber ich muss sagen, in einem Artikel von der Daily Mail haben da mit einem Direktor der Schlafforschung der Uni Surrey drüber gesprochen. Und er hat sich immerhin wohlwollend dieser Untersuchung gegenüber geäußert.
Also, okay, also wenn ich abends Camembert esse, träume ich auf Französisch oder?
Obacht, pass auf. Also, folgendes Studiendesign, was ich auch sehr lustig finde. 200 Freiwillige haben mehrere Wochen lang den Auftrag bekommen, bestimmte Käsesorten zu essen und dann Traumtagebuch zu führen.
Warum fragt mich niemand so was?
Du, dich hindert keiner daran, genau das zu tun. Die haben 20 Gramm Käse 30 Minuten vorm Schlafen gegessen. So, wenn es Blue Stilton war, waren es besonders lebhafte Träume. Unter anderem kam vor, ein vegetarisches Krokodil, das traurig war, weil es keine Kinder fressen durfte.
Oh, aber Käse.
Und Soldaten, die sich mit Katzenbabys bekämpft haben. Dann,
das ist doch super süß.
Bei Cheddar wurde von berühmten Persönlichkeiten geträumt. Bei Cheshire Cheese, traumlos. Gutes Gefühl, also für eine entspannte Nacht, vielleicht Cheshire Cheese essen. Und bei Lancashire Cheese sind wieder diese gemeinen Orte, da hat man von der Arbeit geträumt. Also auch ein Albtraum vielleicht, auch je nachdem.
Ja, okay. Ja. Gut, also das müssen wir gleich irgendwo, das müssen wir nochmal irgendwo zusammenfassen. Das muss ich mir, also, da muss ich mir gleich Notizen machen.
Ja.
So. Also vorm nächsten Käseeinkauf muss ich planen, wann ich besonders gut schlafen möchte, wann ich traumlos schlafen möchte. Ja, okay, also Lancashire, whatever, lasse ich, glaube ich, dann vielleicht.
Genau.
Wobei, vielleicht träume ich dann ja von Fakt ab, ne? Das könnte natürlich auch sein.
Ist jetzt Auslegungssache.
Das ist so eine Mischung davon und diese skurrilen Träume, richtig?
Ja, aber man muss sagen, ne, wir haben jetzt darüber gemutmaßt, dass es den REM-Schlaf mit Bauch und so weiter beeinflussen kann. Aber man muss immer sagen, bei sowas, alleine Placebo kann hier auch wieder eine große Wirkung haben. Ne? Alleine gehört zu haben oder irgendwo gelesen zu haben, Käse macht Albträume, kann halt wirklich dir welche machen. Also wenn du jetzt, ne, ich weiß nicht, wie krass deine Vorstellungskraft ist mit deinem Käsebrötchen dann später.
Oh, Julia.
Alleine deine Vorstellungskraft kann dir Albträume machen und ja, genau, auch mit dem später Essen und so.
Ich rede mir lieber ein, dass ich von Käse besonders lustige, unterhaltsame Träume kriege und super entspannt und erholt morgens aufwache.
Noch ein ganz kleiner Side-Fact wegen Gruselgeschichten. Man sagt auch, dass Bram Stoker, ist der Autor von Dracula, diese Geschichte nach einem späten Essen und einer schlaflosen Nacht geschrieben haben soll. Ich wette, da war auch gewisser Käse involviert.
Ich habe noch ein Thema, wo es nicht darum geht, was passiert, wenn man schon eingeschlafen ist, sondern was danach passiert.
Schnarchen.
Nach dem Aufwachen, genau, schnarchen ist auch das. Nee, bist du eine Powernapperin? Kannst du das, dieses so mittags 20 Minuten und dann wieder voll funktionsfähig, sag ich mal?
Rat mal, was ich gemacht habe, bevor ich in dieses Pop-Up-Studio in Mainz gefahren bin.
Boah, du bist so krass, Julia. Also ich kann das gar nicht.
Ja.
Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass ich so lange brauche, um einzuschlafen. Ja, wenn ich mich hinlege und den Wecker auf 20 Minuten stelle, dann bin ich da maximal gerade eingedöst. Also wenn ich Mittagsschlaf mache, dann muss ich dafür viel Zeit einplanen sozusagen. Und ehrlich gesagt bin ich auch, egal wie lange das ist, ob ich dann 15 Minuten geschlafen habe oder 2 Stunden, ich bin danach so verklatscht, da kannst du mit mir nichts mehr anfangen.
Ein kleiner Exkurs in meine Kindheit. Ich habe mal mit einer Freundin in der großen Pause versucht, Sekundenschlaf zu trainieren.
In der großen Pause?
Ja, weil angeblich soll das funktionieren. Man nimmt einen Schlüssel in die Hand und versucht dann zu schlafen.
Oh ja, das ist dieser Salvador Dali
Genau, und wenn dann der Schlüssel runtergefallen ist, dann ist man gerade am Einschlafen, dann ist der perfekte Zeitpunkt wieder. Wir haben das probiert. Wir waren vielleicht auch schon in der Schule ein bisschen.
Aber seid ihr eingeschlafen?
Bestimmt. Ich war immer sehr müde in der Schule. Nicht meine Zeit. Naja, anywho, weiter geht's.
Okay, gut. Also, wir sprechen heute über ein Studienergebnis aus Hamburg. Schöne Grüße in den Norden. Dieses Ergebnis zeigt, kurze Nickerchen können uns zu Aha-Momenten verhelfen. Also plötzlichen Erkenntnissen, wenn wir eine Aufgabe bewältigen sollen. Mhm. Aber nur dann, wenn wir das richtige Schlafstadium erwischen. Es ist kompliziert. So. Also, die haben folgenden Versuch gemacht. Sie hatten Probandinnen und Probanden da, die mussten so eine Aufgabe am Computer lösen. Da gab es Punkte, die sich über den Bildschirm bewegt haben in verschiedenen Farben. Und die sollten mit Tastendruck sagen, bewegen sich mehr Punkte nach rechts oder mehr Punkte nach links. Das heißt, wenn mehr von dieser Gruppe von Punkten sich nach rechts bewegt haben, drücken sie halt die eine Taste. Wenn mehr Punkte Richtung links gehen, drücken sie die andere Taste. So. Mhm. Und nach ungefähr 40% der Zeit haben die so eine heimliche Regel eingeführt, dass dann nämlich die Farbe und die Bewegungsrichtung zusammenhängen. So, das heißt, wenn wenn die Punkte orangefarben waren, dann gehen mehr nach links. Wenn die Punkte lila waren, dann gehen die eher nach
rechts.
Rechts, andersrum. Ich habe es jetzt anders gezeigt, aber das sieht ja im Podcast niemand. Gut. Also man kann davon ausgehen, so eine Regel, wenn die Farbe auch sowas vorhersagt, dann fällt das den Leuten irgendwann auf. Mhm. Und das war sozusagen deren Indikator von Aha-Moment. Wenn den Leuten das auffällt, haben sie einen Aha-Moment. So, diese Heureka. Und die wollten dann wissen, merken die Leute das vielleicht schneller oder besser, wenn sie kurz powernappen dürfen?
Vor der Aufgabe dann?
Also nachdem sie die Aufgabe einmal gemacht haben, damit sie gecheckt haben, wie es funktioniert, dann kurz schlafen und dann wieder die Aufgabe machen.
Im Studio-Setting hatten sie dann ein Bett.
So. Ja, genau. Also die kamen natürlich in einen abgedunkelten Raum und dann in so ein, ich glaube, es war eher so ein Liegestuhl. Und dann haben die auch noch so eine EEG-Kappe gekriegt, weil man natürlich dann die Hirnströme messen muss. Also jetzt echt nicht die perfekten Voraussetzungen. Aber ich habe natürlich dann auch als erstes mal geguckt, okay, wie haben die Leute zur Hölle zum Schlafen bekommen? Die mussten in der Nacht vorher 30% weniger schlafen als normal. Das heißt, die mussten sich einen Wecker stellen, damit sie ein bisschen Schlafdefizit haben. Und das wäre der Moment, wo ich als Testperson rausgefallen wäre. Die durften den ganzen Tag kein Koffein zu sich nehmen. Das heißt, ich hätte es nicht ins Studio geschafft. So. Und in diesem Setting sind aber 70% der Leute eingeschlafen.
Ja, voll gut.
Also es hat offensichtlich irgendwie funktioniert. So. Obwohl das jetzt wirklich nicht so, sag ich mal, total bequem ist. Naja. Die haben also dann die Hirnströme gemessen. 70% der Leute sind tatsächlich eingeschlafen. Und das Ergebnis, wer das Nickerchen gemacht hat, und in die zweite Schlafphase gekommen ist, also so zwischen ich döse gerade so weg und ich bin richtig tief unten und träume jetzt irgendwie schon, sodass dazwischen, N2 heißt dieses Schlafstadium, die Leute, die es da reingeschafft haben, hatten zu 86% diesen Aha-Moment hinterher. Und haben also diesen Moment gehabt, wo sie gecheckt haben, so funktioniert das, diese Aufgabe.
Verrückt.
Es ist schon verrückt, oder? Bei den Leuten, die nur eingedöst sind, waren es deutlich weniger und bei den Leuten, die gar nicht einschlafen konnten, noch weniger.
Ja, okay, aber die Schlafphasen sind ja wichtig für unsere Problemlösefähigkeiten und so, oder?
Ganz genau, aber man denkt ja eigentlich eher, naja, man muss halt vernünftig schlafen. Also die Nacht durchschlafen, man muss irgendwie erholt sein, man muss regelmäßig schlafen, nicht so viel Käse essen und so, ne, damit die Problemlösefähigkeit erhalten bleibt oder sich verbessert. Aber offensichtlich nützt zumindest in diesem Experiment auch schon ein Powernap etwas. Was lernen wir daraus? Nickerchen gut fürs Gehirn.
Ja, unsere Arbeitgeber sollten uns einfach mal ordentliche Schlafstätten.
Das war auch mein erster Gedanke.
Bieten.
Lieber SWR, wir brauchen ein Bett oder zumindest einen Liegestuhl oder so. Ja, also das auf jeden Fall.
Ich meine, in Kulturen in Japan ist das ja voll oft okayisch. Ich meine, die Leute sind oft
quasi überarbeitet. Wenn man halt so extrem überarbeitet ist.
Kapitalismus lässt grüßen, aber wäre schön, wenn das auch bei uns, sage ich mal, jetzt hier auch akzeptiert wäre.
Ich finde das voll die gute Idee. Mhm. Vielleicht kann man das ja auch einfach ein bisschen mehr noch trainieren. Also vielleicht könntest du mir noch mal zeigen, wie ihr das gemacht habt damals in der Schule. Und ich könnte das auch so ein bisschen üben. Und ein Ding noch, da musste ich total lange drüber nachdenken. Die haben ja die Hirnwellen gemessen. Das heißt, und die Schlafphasen gehen ja so ineinander über. Also man kann an der Hirnaktivität sehen, ne, dass Leute so langsam runterfahren und dann irgendwann einschlafen. Und die sind schon einigermaßen spezifisch für verschiedene Schlafphasen, aber der Übergang ist fließend. Also es ist kein Zack, in dem Moment trete ich in die zweite Schlafphase ein, in dem Moment geht es in die dritte Schlafphase und dann geht es wieder nach oben, sondern das geht quasi fließend. Und dann haben sie festgestellt, es gibt ja nicht nur den normalen oszillatorischen Ausschlag, sondern es gibt auch eine aperiodische Veränderung in den Hirnwellen. Und zwar, ich war so also ich habe da echt so mein Gehirn drumherum gerappt. Jetzt hier kann ich es vormachen, ne? Die Hirnwellen, wenn man die EEG-Aufzeichnung macht, das sind so Wellen, ne? Kann sich auch jeder, glaube ich, vorstellen.
Und Sinuswelle hoch,
ist das
runter.
Genau, Sinuswelle hoch, runter. Manchmal ist der Ausschlag ein bisschen höher, manchmal ist der ein bisschen niedriger, manchmal ist die Frequenz kürzer oder länger. Daran kann man auch sehen, in welcher Phase ist man. Aber das sind ja nicht so gerade Linien, sondern die, wenn man sowas mal gesehen hat, das sind ja so gezackte Linien, ne? Also die bewegen sich ja so ein bisschen. Mhm. Und früher hat man tatsächlich gedacht, das ist einfach nur so ein Hintergrundding, wie so weißes Rauschen, das ist zufällig. Aber seit ein paar Jahren, ungefähr 10 Jahren oder so, weiß man, nee, da drin verstecken sich auch Muster. Also da gibt es auch eine Struktur drin, die man statistisch erfassen kann. Rosa Rauschen. Auch süß. Und an der Veränderung daran, wenn sie das gesehen haben, konnten sie voraussagen, ob die Leute einen Aha-Moment haben oder nicht.
Okay, also rosa Rauschen genauer angucken.
Rosa Rauschen genauer angucken. Ja, es ist mal wieder so, wir brauchen noch mehr Forschung. Und auch hier stelle ich mich wieder gerne zur Verfügung, wenn jemand möchte, dass ich im Labor schlafe. Vielleicht auch vorher Käse esse. Kein Problem, ruft mich aber an.
Aber ey, ganz ehrlich, diese Situationen sind stressiger, als du denkst im Schlaflabor, ne?
Ja, aber ich stelle es mir so schön
aber
vor.
Aber schlafen! Vielleicht hab
ich ja, okay, wir machen einen Kompromiss. Ich schlafe im Schlaflabor und zum Einschlafen darf ich mir Katzenvideos angucken.
Okay, ich gucke hier nochmal ins Studio zu allen Leuten, die sich hier eingesammelt haben. Und Sina kann das Mikrofon zur Hand nehmen. Sie läuft hin. Ich frage nämlich einmal, gibt es hier Menschen, die zusammen wohnen und hier im Studio zusammen sind? Okay, da hinten sind zwei. Du wohnst auch mit jemandem zusammen? Okay, mit der Person neben dir. Okay, ich habe spezifisch Fragen jetzt an euch und auch an dich, Charlotte, wie es bei dir ist. Ich weiß, du hast auch mitbewohnende Menschen bei dir zu Hause. Also, es ist ja so ein typisches Szenario. Ich kenne das. Man findet eine Spinne.
Man findet eine Spinne.
Preferably kurz vorm Schlafen gehen. Und dann muss sich da dringend jemand drum kümmern. Man läuft zu der anderen Person und sagt, da ist eine riesige Spinne in meinem Schlafzimmer. So, und jetzt mal die Person, die normalerweise dann die Spinne wegmachen muss. Zeigt mir mal bitte mit euren Fingern, wie groß ist normalerweise die Spinne, die ihr wegmachen müsst. Ich sehe da so 3 Zentimeter, da vielleicht 2, da sind es schon eher 5. Ist das riesig? Eigentlich eher nicht, ne? Dieses riesig ist offensichtlich ein emotionaler Ausdruck einer bedrohlichen Wahrnehmung.
Ah, okay, also wenn zu mir jemand sagt, das ist eine riesige Spinne, mach die weg. Und ich gehe hin und denke so, ja, okay, das ist jetzt natürlich nicht die winzigste Spinne, die ich jemals gesehen habe, aber riesig ist was anderes. Okay.
Ja, ich habe dann auch mal kurz nachgeguckt, was eigentlich die häufigste Hausspinne in Deutschland ist. Das ist die große Winkelspinne. Und die war dann doch auch größer, als ich es in Erinnerung hatte. 10 bis 16 Millimeter ohne Beine, mit Beinen bis zu 10 Zentimeter.
Ja, okay.
Ja, also ich glaube, wir haben immer nur
da muss man dann, wenn man so ein normales Trinkglas nimmt, um das drüber zu stülpen, das ist nicht so einfach.
Es muss ein großes Weinglas schon eher sein.
Ja, okay.
Nun, auf jeden Fall. Eine neue Studie hat sich dieses Phänomen der scheinbaren Größenüberschätzung bei Spinnen genauer angeschaut. Und es geht eben um das Bild einer Spinne, die wir im Kopf haben. Also unsere Wahrnehmung, wie groß wir sie wahrnehmen und wie unangenehm wir sie dadurch auch finden. Und wie stark auch unsere Gefühle, also unser Angst oder unser Ekel von der Spinne, unsere Wahrnehmung von dieser Spinne beeinflussen. Also finde ich sie größer, wenn ich mehr Angst vor ihr habe?
Würde mir jetzt logisch vorkommen, ja.
Ja, ist auch logisch, weil es gibt schon ganz viel Forschung. Du bist ja auch psychologisch bewandert, Charlotte. Deswegen wundert mich das nicht, dass du da einen guten Riecher hast. Unsere Wahrnehmung wird durch Emotionen verändert und wir wissen das auch aus anderen Forschungen. Ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht. Zum Beispiel Menschen mit sozialer Angststörung, die nehmen beispielsweise Fremde als physisch näher wahr, als Person ohne diese Angst. Aha. Also da geht es um Nähe.
Ja.
Menschen berichten, dass Hügel steiler erscheinen, wenn sie in einer angstauslösenden Situation sind. Zum Beispiel, wenn man auf seinem Skateboard steht und am oberen Ende eines Hügels oder einer Rampe, ne, dann kann das...
Ich habe jetzt gedacht, nach oben. Wenn ich zur Arbeit den Berg rauf gehen muss, dann erscheint mir der
auch
Berg steiler.
Auch vielleicht eine angsteinflößende Situation. Ja, als, und dann schätzt du es anders ein, als wenn du einfach auf einer ebenen Fläche stehst und es irgendwie von woanders siehst. Ne? Oder Baseballspieler nehmen den Ball größer wahr, wenn sie ihn erfolgreich geschlagen haben. Also auch wenn dann positive Emotionen kann es auch beeinflussen. Oder Fußballspielende sehen das Tor als höher, nachdem sie präzise geschossen haben. Oder Tennisspielerinnen und Spieler empfinden verpasste Bälle als viel schneller als getroffene.
Natürlich.
Also der Ball war einfach zu schnell, um ihn zu kriegen.
Es ging nicht.
Naja, auf jeden Fall, was ist jetzt neu an der Studie, dass jetzt mal verglichen wurde, wie schlagen sich denn in der Größenwahrnehmung und in der Einschätzung Expertinnen, also Leute, die sich mit Spinnen richtig gut auskennen eigentlich, die das vielleicht studiert haben oder vielleicht auch öfter mal Spinnen auf der Hand haben sogar.
Vermutlich keine Angst vor Spinnen
keine
haben.
Keine Angst vor Spinnen haben. Im Vergleich zu Menschen, die besonders Angst haben vor Spinnen oder Menschen, die neutral sind, die eben die sind, die die Spinnen halt dann zu Hause auch wahrscheinlich eher wegmachen. So, also ob Angst und Expertise die Größeneinschätzung von Spinnen beeinflussen. Waren dann eben drei Gruppen, so 50, 60 Leute pro Gruppe und die haben Bilder angeguckt. Ich zeige euch auch gleich die Bilder für alle, die den Podcast hören. Wir verlinken das Ganze in den Shownotes. Sie haben Spinnen mit Schmetterlingen und Wespen vergleichen sollen. Also du hast ein Bild von einem Schmetterling bekommen. Ich zeige euch mal, wie das ungefähr ausschaut. So ein Bild, ne? Und dann eine Skala von 0 bis 100. Wurde gesagt, stell dir vor, 0 ist die Größe einer Stubenfliege. Und jetzt sag mal, wie groß wirkt dieser Schmetterling auf dich? So im Vergleich zur Fliege. Oder wie groß wirkt so eine Spinne auf dich? Anderes Bild. Beispielhafte Bilder, völlig random Tiere. So. Und dann haben sie halt geguckt, okay, wie gut können sie denn diese Proportionen grob einschätzen oder wie sehr liegen sie daneben? Das heißt, im Idealfall sollte rauskommen, Schmetterlinge sind in dem Fall die größten. Schmetterlinge werden immer größer eingeschätzt, dann kommen irgendwie Spinnen und dann kommen die Wespen. So, sollte im Idealfall rauskommen. Aber was kam raus? Menschen mit Spinnenangst fanden die Spinnen deutlich größer, als sie tatsächlich sind. Um den Faktor 1,17 größer als Schmetterlinge. Diese süßen, kleinen, großen Schmetterlinge, haben sie gesagt, sind wahrscheinlich kleiner als die Spinnen.
Kleiner als die Spinnen?
Ja.
Hui.
Ja. So, okay. Also, wir zeigen
gab es vielleicht noch eine Unterscheidung in den Gruppen zwischen Stadtkindern und Menschen, die auf dem Land leben? Aber okay.
Nee, das nicht, aber das ist auch ein Kritikpunkt von mir persönlich an der Studie, weil ich zum Beispiel habe das Problem, ich sehe zwar ab und zu einen Schmetterling, aber die sind ja so schnell, ich könnte nicht sagen, wie groß so ein Schmetterling durchschnittlich ist.
Nee, durchschnittlich jetzt vielleicht nicht, aber ich würde auch immer sagen, Schmetterling ist doch größer als eine Spinne.
Ja, genau. Ja. Aber du hast halt auch
aber nicht Arachnophobie. Ich habe auch keine Angst vor Spinnen, das stimmt.
Nun, was aber ganz interessant war, dass die Kontrollgruppe, also die Nicht-ExpertInnen ohne Angst vor Spinnen, gesagt haben, Spinnen und Schmetterlinge sind schon eher gleich groß. Also Spinnen haben sie auch ein bisschen überschätzt. So, also beide Gruppen lagen falsch. Die Experten haben es ganz gut gemacht, die haben ja auch eine Ahnung davon. So, und was jetzt eben interessant ist, klar, dass Leute, die besonders ängstlich sind, die überschätzen, wissen wir schon, haben wir mit gerechnet. Aber dass auch die Leute, die eigentlich nicht die krasse Panik vor denen haben, auch die, die groß schätzen, zeigt, dass unsere Angst auch super krass gelernt ist. Wir lernen einfach, dass Spinnen gruselige Tiere sind.
Ja.
Ich meine, erinnert euch an Harry Potter zweiter Film, die riesige Spinne im Wald. Immer noch ihr merkt vielleicht ich, ein großer Eindruck für mich hat sie hinterlassen. Aber ja, es ist alles geprägt, unsere Wahrnehmung, auch von Spinnen. Naja, also, was machen wir jetzt damit, mit dieser Erkenntnis? Wenn wir das nächste Mal eine Spinne wegräumen wollen oder wenn wir sie sehen, können wir innehalten und uns fragen, ist sie wirklich so groß?
Wir stellen uns einen süßen kleiner? Schmetterling daneben vor. Wir
können uns einen kleinen Schmetterling vorstellen. Oder das Bad abfackeln. Ja, no shit. Also es ist mir eingefallen, ich habe ja länger im Radio gearbeitet und da kriegt man ja immer lustige Polizeimeldungen. Und ich habe im Kopf, dass auch schon mal ein Wohnungsbrand ausgelöst wurde, weil ein Mensch versucht hat, mit Deo und Flamme eine Spinne wegzuräumen.
Nicht nachmachen.
Es sind natürlich auch häufiger, ne, das kennt man eher aus Großbritannien, USA, dass die Polizei gerufen wurde oder Menschen geschrien haben, bis jemand die Polizei geholt hat. Oder ich habe mal mich ein bisschen damit beschäftigt, vielleicht ist auch in der Verkehrsunfallstatistik der Faktor Spinne völlig unterbeachtet, weil auch da erinnere ich mich an eine Meldung, dass ein Mensch einen Unfall gebaut hat, weil sich plötzlich eine Spinne abgeseilt hat. Also insgesamt nicht zu unterschätzen.
Julia, wir müssen über was reden, was nicht so einen guten Ruf hat. Lästern.
Richtig, du hast Ratschen. Schon angeteasert.
Genau.
Ratschen.
Wir machen das alle. Es ist nicht unbedingt bösartig, ne? Also jeder redet ja irgendwie über andere. Und es gibt Schätzungen, dass tatsächlich sich 2/3 aller unserer Konversationen um nicht anwesende Dritte drehen. Oder dass nicht anwesende Dritte darin vorkommen. Das kann natürlich auch sein, der Otto ist nicht da, der ist nämlich gerade einkaufen oder so.
Mhm.
Aber da drin ist natürlich auch über andere lästern enthalten. So. Kurz festhalten, in der Forschung heißt es, finde ich total geil, in der Forschung sagt man nicht lästern, in der Forschung sagt man auch im deutschsprachigen Raum Gossiping, ja, weil das neutraler ist. So.
Ich finde Gossiping nicht neutraler als lästern.
Das behaupten die auf jeden Fall. Also die sagen, das ist das neutralere Wort, deswegen benutzen wir das auch eingedeutscht. Also Gossiping ist tatsächlich das, was die benutzen, wenn es darum geht. Wir reden über nicht andere Anwesende.
Aber es muss nicht
andere.
Positiv oder negativ geprägt genau. sein. Einfach nur der Fakt.
Einfach okay. nur der Fakt. Und es kann natürlich positiv oder negativ sein. So, jetzt bei dieser Studie, über die ich sprechen möchte, die kommt aus den USA. Und da geht es aber um nicht so freundliches Gossiping. Mhm. Also schon eher um Lästern.
Also der scheiß Otto ist einkaufen gegangen.
Der scheiß Otto ist einkaufen gegangen, genau. Und da geht es darum, wie wir auswählen, mit wem wir lästern. Also wer ist die gute Lästerpartnerin? So, denn das ist ja nicht völlig random, wem ich irgendwas über andere erzähle. So hier, die hat schon wieder das und das gemacht und hast du schon gehört. Das sage ich ja nicht einfach irgendjemandem. Ne? Also wenn ich jetzt über Sina lästern wollte, ne, dann würde ich das natürlich nicht jetzt tun, denn Sina ist anwesend oder sie könnte die Podcast-Folge hören. Aber ich würde das wahrscheinlich auch nicht mit dir tun, denn ich müsste ja davon ausgehen, dass du das Sina erzählst und dann ist bei Fakt ab der Kaffee auf. So. Also das heißt, da müsste ich mir gut überlegen, wenn ich mit Sina, über Sina lästern möchte, mit wem ich das tun könnte. In diesem Experiment gab es zwei Stufen sozusagen. In der ersten Stufe, da war es fiktiv. Also es ging darum, möglichst viele Personen sollen etwas über Person X erfahren, aber ohne, dass Person X davon was mitbekommt. Mhm. So. Und das Ergebnis ist, wir wissen offenbar ziemlich genau, mit wem wir darüber reden können, damit es möglichst viele mitkriegen und Sina aber nicht. So. Es gibt sozusagen drei Regeln. Erstens, die allerwichtigste, die Person, um die es geht, also Sina, soll, ich bleibe jetzt mal dabei, sollte sozial möglichst weit weg sein von der Person, mit der ich den Gossip austausche. So, das ist das Wichtigste. Also nicht du, sondern irgendjemand, der Sina vielleicht schon mal gesehen hat, sie aber nicht wirklich gut kennt und schon gar nicht mit ihr befreundet ist. Und dann gibt es noch zwei untergeordnete Regeln, und zwar, besonders beliebte Personen kriegen mehr Gossip erzählt. Mhm. Und wer bekannt dafür ist, viel zu quatschen, kriegt auch eher mehr Infos. Es sei denn natürlich, das verletzt Regel 1. So.
Okay, also Leute, die sich nicht gut kennen.
Genau, am besten jemand, der möglichst weit sozial weg ist im ganzen Netzwerk von dieser Person. Die gehören zwar irgendwie so zum gleichen Netzwerk, ne? Also es ist schon jemand, der Sina kennt, aber es ist jetzt nicht jemand, der ihr besonders nahe steht. Je weiter weg, desto besser. Wenn es dann noch eine Person ist, die besonders beliebt ist und dafür bekannt ist, mit möglichst vielen anderen Leuten zu reden, umso besser.
Aber sorry, es macht doch, also ich überlege mal, wann ich das letzte Mal über jemand anderen geredet habe, ist nicht so lang her, aber dann interessiert mich doch vor allem, wenn die Person die auch kennt, um mir eine andere Einschätzung geben zu können.
Aber sie muss weit genug weg sein, dass sie es Sina nicht erzählt und auch nicht einer Person, die es dann an Sina weitertragen könnte.
Okay, also ich rede nicht mit Sinas bestem Freund oder
genau.
Freund, sondern
mit einer Arbeitskollegin.
Aha,
vielleicht.
Okay.
So, die jetzt Sina gegenüber vielleicht neutral eingestellt ist. Sie muss sie nicht scheiße finden, sie darf sie aber auch nicht besonders mögen.
Ja, so. Okay.
Aber das musst du ja erstmal einschätzen können.
Ja, ist auch schwer.
Und dafür gab es dieses Experiment. Also, erstmal gab es so ein fiktives Netzwerk hier. Guck mal, das sind 9 Personen, das sind die und die und die und die. Und die ist mit dem befreundet und die kennen sich vom Sehen und die können sich nicht leiden und so weiter. Und dann sollst du entscheiden, wie wahrscheinlich ist es, dass ich Robin was über Lilly erzähle. Das wurde daraus wurden dann diese Regeln abgeleitet, ne? Also möglichst weit sozial weg, aber am besten eine Person, die möglichst viel tratscht. Und dann haben sie Erstsemester an der Uni befragt. Die also ein Netzwerk hatten.
Sollten nach der Studie nicht mehr.
Ja, genau. Sie sollten erstmal nur sagen, mit wem im Studiengang verstehen sie sich irgendwie gut.
Ja.
So. Und dann dadurch, dass sie halt einen ganzen Studiengang befragt haben und alle gefragt haben, mit wem verstehst du dich gut, mit wem verstehst du dich gut, konnten die hinterher rekonstruieren, wie ist das Netzwerk zwischen all diesen Studierenden. So. Und dieses Netzwerk konnten die Studis nicht sehen. Sie sollten dann nur sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass du Person A etwas über Person B erzählst. Und da ist auch rausgekommen, obwohl die nicht genau wissen, was die anderen gesagt haben und wie die Verbindungen zwischen allen anderen ganz genau aussehen, konnten die total gut einschätzen, sage ich der Person das oder sage ich dir das lieber nicht, weil die das garantiert an die Betroffene weitertratscht.
Und die konnten das praktisch als Modell voraussagen und nachbauen?
Aber nicht bewusst.
Ja.
Sondern die konnten das sozusagen vorbewusst, würde ich jetzt mal sagen, ja. War denen klar, mit wem kann ich reden, mit wem lieber nicht. So.
Ja,
das fand ich schon richtig krass, muss ich sagen.
Ich finde es schon sinnvoll, dass wir diesen Skill haben, weil einfach ne, Gruppendynamik einschätzen
ja.
und zu wissen, was man wem erzählen kann, das ist der soziale Kit. Ich komme drauf zurück.
Ja, und damit kommen wir nochmal zu dem, was wir eigentlich gesichert aus wissenschaftlicher Sicht über Lästern wissen.
Ja.
Und zwar einmal, ne, es ist nicht per se schlecht, so. Es ist sozialer Kitt. Es stärkt vor allem auch in Gemeinschaften sozusagen den moralischen Kanon. Ne? Also was darf man eigentlich? Ja, die hat schon wieder das und das und der macht immer das und das. Ne? Also es sind ja häufig Bewertungen, die da einfließen. Also ob wir sagen, wir finden das gut, was die Person macht, oder wir finden das eben nicht gut. Und wenn wir etwas nicht gut finden, dann ist es eher lästern. Klar. Und man verstärkt sozusagen damit das eigene Regelwerk, indem man sich immer wieder versichert, meine Einschätzung dessen, was diese Person da gemacht hat, ist richtig. Das ist in Übereinstimmung mit dem, wie wir alle das sehen, was sozusagen die Regeln zwischen uns als Gemeinschaft sind. So. Und es ist natürlich auch einfach ein bisschen Dampf ablassen. In, ich sag mal, vorschriftlichen Kulturen ist natürlich die mündliche Weitergabe von Informationen auch einfach sehr viel wichtiger, als es heute der Fall ist. Ich meine, heute verlagert sich das Lästern natürlich auch in andere Medien, aber damals war das sozusagen noch viel wichtiger. Und es ist ja auch ein bisschen Unterhaltung. Wenn man jetzt beispielsweise nicht über Personen, die man persönlich kennt, redet, sondern, ich sag mal, über Promis.
Ah, klar, ne? Stimmt.
Also das ist auch Gossip. Und das ist natürlich etwas, was hohen Unterhaltungswert hat.
Ja.
So, und das spielt dabei auch eine Rolle. Es ist aber offenbar, wenn man der Wissenschaft glauben möchte, und das tun wir ja gerne, sehr selten, dass Leute Lästern nutzen, um anderen bewusst zu schaden. Also es ist eher nicht der Fall, dass ich das mit richtig
so Intrigen,
so richtig Intrigen spinne und das mit richtig böser Absicht mache. Weil das nämlich häufig auch nicht so gut funktioniert. Also es fällt eher auf einen zurück.
Ja.
Das Problem ist natürlich, wenn ich in nicht total böser Absicht, sondern einfach, weil ich das so voll interessant finde, was da wieder passiert ist, erzähle, kann das natürlich der anderen Person trotzdem schaden. So.
Ja.
Trotzdem ist es so, dass wir das niemals loswerden. Ne? Das ist einfach was Menschen tun. Menschen reden über andere Menschen und es ist wichtig für Menschen, auch wenn es vielleicht nicht immer so nett ist, aber das werden wir nicht los.
Aber so. Du hast ja auch gesagt, Gossipen ist ja erstmal wertfrei. Man kann ja auch Liebesachen übereinander erzählen.
Man kann auch Liebesachen über andere erzählen. Ja. Also es gibt übrigens eine total gute Folge von Das Wissen zum Lästern, die verlinken wir nochmal in den Shownotes.
Anderer Podcast,
genau. Und da kann man auf jeden Fall nochmal genau nachhören, was die Wissenschaft alles über das Lästern weiß. Über das Gossiping, Entschuldigung.
Über das Gossiping.
Genau.
Ja. Können uns ja mal vornehmen, einfach was Nettes über Leute zu erzählen.
Genau.
Wenn wir das nächste Mal unsere sozialen Bänder stärken wollen.
Genau. Und möchte hier vielleicht noch jemand was Nettes über eine andere nicht anwesende Person sagen, was wir dann jetzt in diesem Podcast aufnehmen sollen?
Oh, das wäre süß.
Traut sich jemand? Sina hat ein Mikrofon.
Ich würde gerne was über Aeneas sagen.
Ja!
Der ist nämlich heute leider nicht da und gehört ja auch zu unserem Podcast-Team.
Genau.
Und ich finde es sehr schade, dass er nicht da ist, weil ich sehr gerne mit ihm aufnehme.
Ja.
Und sehr schön wäre, mit ihm mal wieder anzustoßen.
Genau.
Oh, jetzt wird sie ganz gefühlig.
Ja, aber das stimmt. Das geht uns allen so. Ich sehe das auch in Sinas Gesichtsausdruck da hinten. Aeneas, ganz liebe Grüße. Du hörst es jetzt natürlich, aber wir reden trotzdem über dich.
Wir reden nur positiv über dich.
Ganz genau.
In dem Sinne, das war unsere zweite Live-Podcast-Folge aus Mainz. Und schön, dass ihr alle da wart. Charlotte und Julia haben hier für euch gesendet.
Und Sina,
macht's gut. Bis nächste Woche.
Und wir wollten gerne noch Danke sagen, und zwar an alle vom SWR Pop-Up-Studio. Danke, dass ihr es möglich gemacht habt, dass wir live aufzeichnen konnten. Das ist was ganz Besonderes für uns. Danke, Ibrahim, Annika, Marcel, Georg und alle anderen. Danke, danke, danke.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee: Christoph König.
Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Es geht auf die größte Videospielmesse der Welt, die Gamescom in Köln. Hunderttausende Gaming-Fans tummeln sich in den Hallen und mittendrin die Gaming-Nerd-Nasen der ARD, Daniel und Pat. Die beiden stehen Schlange für euch, wühlen sich durch die Neuigkeiten, damit ihr das nicht müsst. Und das Allerbeste, sie liefern euch das Gamescom-Feeling in die Hosentasche, also in die ARD-Audiothek. Da gibt's in der Gamescom-Woche, 18. bis 24. August, jeden Tag eine neue Folge. Mit Experten, mit Streamern, mit Influencern. Das Ganze heißt Reisegruppe Gamescom. Das Games-Komplett-Paket. Ganz entspannt, ganz aktuell und ganz, ganz toll. Den Link gibt's in den Shownotes.